Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, mit einem 1963 veröffentlichten Buch hat der linke Soziologe und Psychologe Alexander Mitscherlich den Begriff der vaterlosen Gesellschaft geprägt. Die vaterlose Gesellschaft. In seinen Analysen und deren Hintergrund liegt er auf einer Linie, die uns nicht entsprechen mag. Und doch hat Mitscherlich mit dieser Formulierung auch für unsere Zeit etwas ganz Wesentliches getroffen. Es ist wahr, es fehlt weithin die Gestalt des Vaters in der Familie, im öffentlichen Leben, teilweise auch in der Kirche. Das Problem, liebe Gläubige, ist älter. Wir hören ja oft die Schilderungen früherer Generationen über ihre Väter. Und da wird uns ein ganz dunkles und oft abweisendes und erschreckendes Bild gezeichnet. Der Vater autoritär, unnahbar, seinen Kindern keinen inneren Zugang zu seinem Herzen gewährend, letztlich eine ferne und fremde Gestalt. Jetzt hat sich die Lage etwas verändert, aber wir müssen sagen, dass gerade jetzt die vaterlose Gesellschaft in einer ganz neuen Form angebrochen ist. Oftmals fehlt der Vater ganz. Die Kinder wachsen bei alleinerziehenden Müttern auf aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manchmal gehen schmerzhafte Entwicklungen und Trennungen voraus. Oder es handelt sich einfach um einen Menschen, der im Rahmen der sogenannten Single-Generation überhaupt keine bleibende Verbindung mit dem Mann und Vater der Kinder unterhalten will. Und nicht selten tritt dann ein Lebenspartner oder ein Lebensabschnittspartner an die Stelle des wirklichen Vaters. Wir haben aber auch viele Väter, die in Wahrheit gar keine Väter sind. Sozusagen als Gegenschlag, als Pendelschlag ins andere Extrem gegenüber dem alten und autoritären Vaterbild sind das dann solche, die keine Kraft und keine Konsequenz mehr vermitteln, es auch nicht vermitteln wollen, die nur bestrebt sind, der nette Freund der Kinder zu sein. Nicht wenige solcher Väter lassen sich dann auch von ihren Kindern sogleich mit dem Vornamen anreden. Und diese Rolle wird oft ausgeübt, geben wir es doch zu, auf Kosten der Mütter, die die Last der Erziehung, die tägliche Verantwortung zu tragen haben und die konsequent sein müssen, während die Väter dann nicht selten diese Stellung der Mutter noch untergraben. Wir haben auch viele Väter, deren Vatersein sozusagen in den Randbereich ihrer Existenz gehört, die das nicht als eine zentrale Aufgabe, ja als einen heiligen, von Gott und der Kirche übergebenen Stand betrachten, sondern gleichsam als ein Hobby, etwas, was auch noch nebenbei irgendwie läuft. Und die Folgen dieser vaterlosen Gesellschaft sind natürlich in erster Linie vaterlose Kinder, die weder einen Sinn haben für die Autorität, die die Vaterschaft in sich enthält, eine Autorität, die meilenweit entfernt ist von einem herrschsüchtigen und harten Autoritarismus, noch einen Sinn haben für die Liebe des Vaterherzens, das wiederum ganz streng zu unterscheiden ist von jeglicher Form der billigen Kumpanei. Bisweilen zeigen sich bei solchen Produkten der vaterlosen Gesellschaft erhebliche psychische Schädigungen. Es fehlt eben ein Teil, der von Gott gedacht ist für die gesunde Entwicklung des Kindes, das sich sozusagen im Spannungsfeld zwischen Vater und Mutter, zwischen wahrem Mann und wahrer Frau entwickeln soll. Und für uns unter religiösem Gesichtspunkt ist besonders wichtig zu erkennen, dass auf diese Weise auch das Bild des Vaters verdunkelt wird, von dem der heilige Apostel Paulus schreibt, dass jegliche Vaterschaft im Himmel und auf Erden von ihm ihren Namen hat. Denn normalerweise findet der Mensch über seinen irdischen Vater zum himmlischen Vater. Ein besonders schönes und ergreifendes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die heilige Theresia von Lisieux, die in ihren Erinnerungen an die Kindheit schildert, wie sie beim Beten nur zu ihrem Vater hinblicken musste und dann war sie bereits beim himmlischen Vater. Und liebe Gläubige, dieser letzte Punkt ist besonders schwerwiegend, denn die Vaterschaft ist für unseren christlichen Glauben zentral. Bereits im Alten Testament offenbart Gott väterliche Züge. Aber durch die Menschwerdung des ewigen Wortes, des ewigen Sohnes, kommt dann noch eine ganz neue Dimension hinzu. Die tiefste Offenbarung der göttlichen Vaterschaft ist der Augenblick, da die Jungfrau Maria die Worte von der Menschwerdung des Sohnes vernimmt und damit eben auch ein Licht geworfen wird in das Innere des dreifaltigen Lebens Gottes. Und schon als Kind ist ja unser Herr und Heiland vom Gedanken an den himmlischen Vater ganz durchdrungen, sodass er als 12-Jähriger bereits, als die Eltern Maria und der Ziehvater Josef ihn mit Schmerzen gesucht hatte, dann die erstaunliche Antwort gibt: Wusstet ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Später, während seines ganzen öffentlichen Wirkens, ist es das Thema seiner Verkündigung. Der Vater und nochmal der Vater. Der Vater im Himmel, mein Vater, euer Vater. Er spricht so von diesem himmlischen Vater, dass an ihn der Vorwurf ergeht, er habe sich zum Sohne Gottes gemacht. Und selbst am Kreuz gelten die letzten Worte Jesu dem Vater: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und dann der Heimgang zum Vater. Moderne Exegeten, denen wir überhaupt nicht folgen wollen, lassen oft von den Worten Jesu kaum noch eines als authentisch stehen. Sie sagen immer, das haben Jesus die Evangelisten in den Mund gelegt. Aber interessanterweise gelten selbst bei diesen Leuten, die oft weit vom Glauben abgefallen sind, die Vaterworte Jesu als authentisch. Da sagt man, das ist ipsissima vox Christi, das ist wahrhaftig die Stimme Jesu. Bezeichnend, dass diese Rede selbst vor dem strengen und ungläubigen Gericht der heutigen Schriftgelehrten bestehen kann. So einzigartig ist die Rede des menschgewordenen Sohnes vom himmlischen Vater. Und von da aus, liebe Gläubige, ist dann ja auch das Geheimnis unserer Gotteskindschaft zu verstehen, von dem Jesus unablässig redet. Er fordert uns auf, im Verborgenen zu unserem Vater im Himmel zu beten, der weiß, was wir brauchen, der für uns sorgt, ohne den nichts, aber auch gar nichts in unserem Leben geschieht, ja, der uns im Himmel eine Wohnung bereitet hat. Und er lehrt uns das Gebet schlechthin, das Paternoster, Vater unser. Wir erfahren von der Wahrheit der Annahme als Gotteskinder, ja, in Jesus Christus, dem ewigen, eingeborenen und einzigen Sohn Gottes der Natur nach, werden wir dann auch zu Kindern Gottes. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. Und so weitet sich das Prinzip der Vaterschaft vom Himmel dann aus in diese Welt, in die Familie und in die Kirche. Nicht zufällig gibt es für den Geistlichen und den Vorsteher eines Klosters den Titel Abbas, Abt, das heißt Vater, Pater, Vater, Heiliger Vater, und so weiter. Der heilige Apostel Paulus schreibt einmal in traurigem Tonfall: Wir haben zwar viele Lehrmeister, aber nur wenige Väter. Und so strahlt in der Kirche Gottes das Ideal der Vaterschaft auf. Leider, leider leben wir auch innerkirchlich oft weithin in einer vaterlosen Gesellschaft. Die heutige Lesung aber, liebe Gläubige, erinnert uns daran, dass wir nicht den Geist der Knechtschaft und der Furcht empfangen haben. Dass unsere Beziehung zu Gott also nicht in erster Linie unter dem Zeichen von Gesetz und Befehl und Anordnung steht. Nein, der Geist, der uns verliehen wurde, ist der Geist der Kindschaft, in dem wir rufen, Abba. Und das ist die zärtliche Anrede Gottes. Nicht der Titel, sondern die Sprache des Herzens. Dieser Geist, der uns verliehen wurde, bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind und Miterben Christi, so der heilige Paulus. Liebe Gläubige, das ist für unser ganzes christliches Selbstverständnis und Leben eines der wichtigen Texte. Und doch ist es bei vielen so vergessen und so verzerrt. Ja, sie unterhalten eine Beziehung zu Gott, die nichts mit der Beziehung eines Kindes zu einem guten und liebenden Vater zu tun hat. Die einen betrachten entsprechend dem alten Vaterbild vom Familiendiktator und Tyrannen den himmlischen Vater wie ein herrisches Wesen, einen autoritären Befehlserteiler, als Spion ihres Lebens und ihrer Gedanken und als Richter über alles, was sie falsch tun. Seine Hand ist sozusagen ausgestreckt und in jedem Augenblick besteht die Gefahr, dass sie herunterschnellt und uns bestraft. Das ist eine Religion von Furcht und Schrecken, eine vaterlose Religion. Heute nicht mehr so verbreitet wie vielleicht in früheren Zeiten und doch anzutreffen. Ja, wir erfahren von manchen Gläubigen, wenn sie sich über ihr religiöses Leben äußern, dass sie vor allem an Gesetz, an Vorschrift, an Lohn, Verdienst und Strafe orientiert sind. Und daraus entstehen dann auf der einen Seite jene religiösen Strebernaturen, die, wie die unangenehmen Streber in der Schule, meinen, dem hohen Herrn irgendwie imponieren zu müssen und dann freilich tief getränkt sind, wenn ihnen das nicht gelingt. Und auf der anderen Seite gibt es die Skrupulanten, die sich andauernd bei ihren wirklichen oder meistens angeblichen Fehlern aufhalten und die mit der Zeit überhaupt nicht mehr in der Lage sind, zu einem vertrauens- und liebevollen Aufblick zum Vater im Himmel. Ein verzerrtes, ein verdunkeltes, verfinstertes Vaterbild. Und auf der anderen Seite, in Entsprechung zu dem, wie sich heute viele Väter in der Familie ihren Kindern gegenüber benehmen, haben wir auch Gott als den Vaterkumpel, als den lieben Onkel, der uns sowieso zu allem auf die Schultern klopft und sagt, ist ja alles okay, mach dir nur keine Sorgen. Aber täuschen wir uns nicht, liebe Gläubige, auch da ist keine wirklich tiefe Beziehung zu Gott möglich. Weder die heilige Gottesfurcht, noch die innige Liebe zu seinem Herzen. Wieder also fehlt der Vater. Ganz zu schweigen von den Vorstellungen derjenigen, die das Gottesbild längst entpersönlicht haben, die nur noch an eine ferne, höchste Idee, einen namenlosen Weltengrund, ein Alpha und Omega des Kosmos und so weiter glauben, wenn man denn hier wirklich noch von Glauben sprechen kann. Zu einem solchen Wesen hat man keine Beziehung. Da sagt man nicht du und Vater und vertraut sich ihm auch nicht mit seinem ganzen Leben an. Den Geist der Kindschaft also haben wir empfangen. Und somit sind wir alle in der Lage, sind wir alle befähigt, ein wahrhaft christliches Leben in der inneren und innigen Beziehung zu unserem Vater im Himmel zu führen. Wir könnten, wenn wir nur wollten. Was aber ließe sich denn hier tun? Zunächst einmal, liebe Gläubige, müssen wir alle wieder die Worte unseres Herrn Jesus bedenken. sie in unser Inneres aufnehmen und nötigenfalls auch unsere falschen, unsere verzerrten und verschrobenen Vorstellungen von Gott korrigieren. Ihm, also unserem himmlischen Vater, liegt an uns. Er kennt uns. Er sorgt für uns. Er ist immer bei uns. Er liebt uns. Und das auf eine väterliche Weise. Glauben wir wirklich daran? Sind wir bis in unser tiefstes Herz davon durchdrungen? Oder ist da noch so und so vieles, was eigentlich der Verkündigung unseres Herrn entgegensteht, was vielleicht eher in den Islam oder in den Alten Bund als in die Verkündigung unseres Herrn und Heilandes passt? Und die Folge von einer solchen Erkenntnis des himmlischen Vaters wäre, dass wir auch lernen, zum Vater zu beten. Fast alle unsere kirchlichen Orationen sind ja in dieser Ordnung. Aber es besteht die Gefahr, dass aus dem Per Dominum Nostrum, Jesum Christum, Filium Tuum und so weiter nur noch eine dahergesagte Floskel wird. In Wahrheit bedeutet es, dass wir immer durch Christus im Geist zum Vater beten, dass wir also durch seinen einen Sohn und in ihm im Heiligen Geist, dem Geist der Kindschaft, wirklich uns an das Herz des himmlischen Vaters wenden können. Und wir sollen auch lernen, jeder von uns persönlich sich in einem vertrauens- und liebevollen Gebet zu üben. Es ist wichtig, bestimmte Gebete täglich zu verrichten, liebe Gläubige, hier eine Treue zu pflegen. Aber es muss doch auch das ganz einfache Gebet unseres Herzens geben, so wie es sich im Augenblick ergibt und nicht immer nur nach vorgegebener Formel und einem Wortlaut, den uns ein anderer gibt. Welches Kind spricht denn zu seinem Vater nur mit Worten, die ihm andere diktiert haben? Da fehlt doch etwas. Und es ist auch gut, sehr gut, dass wir uns viel und vertrauensvoll zu Maria, unserer himmlischen Mutter, wenden. Aber lassen wir uns von ihr doch auch zum letzten und höchsten Ziel geleiten, nämlich zum himmlischen Vater. Nicht zufällig sind alle Zehner des Rosenkranzes umrahmt vom Gebet unseres Herrn, Vater unser. Und erheben wir immer wieder, gerade in den Bedrängnissen, aber auch in den Freuden unseres Lebens, den Blick zu ihm empor, dem himmlischen Vater, wissend darum, dass er seine Freude hat an seinen Kindern und dass er es liebt, mit uns Kontakt zu pflegen. Dass er nichts lieber tut, als uns aus der Fülle seines Vaterherzens heraus zu beschenken und zu überströmen. Liebe Gläubige, als Getaufte leben wir niemals in einer vaterlosen Welt und einer vaterlosen Religion. Es kann aber noch viel mehr aus dem werden, was als ein Keim in unser Herz gelegt ist. Wir sollten wie der Apostel Philippus zu Jesus hintreten und sagen, Herr, zeige uns den Vater. Und wir sollten lernen, in ihm, unserem Herrn, die Züge des himmlischen Vaters zu erkennen, wie er es ja selbst gesagt, wer mich schaut, der schaut den Vater. Lassen wir doch den Geist der Kindschaft in uns erneuert werden und halten wir ihn wach, indem wir oft aus ganzem Herzen rufen in diesem Geiste, aber lieber Vater. Und dann wird uns die Sehnsucht erfüllen, einmal durch und mit dem Sohn im Heiligen Geist in der ewigen Heimat angekommen zu sein. Und diese ewige Heimat trägt keinen anderen Namen als den Namen Vater. Amen.